Herzlich willkommen zum WEC-Magazin-Podcast. Ich bin David und heute werden Tobias und ich mit etwas Verzögerung zurückblicken auf die 6 Stunden von Spa-Francorchamps und den mehr oder minder erfolgreichen Rückkehr der WEC. Außerdem blicken wir nach vorne, nach Le Mans und schauen, wie es in den Meisterschaften steht und diskutieren etwas über die Zukunft der LMH-Klasse. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's.
So, David, wir müssen heute über ein Thema sprechen. Ich hatte gedacht, die Saison geht los. Ich hatte wirklich gehofft, die WEC kehrt zurück, Corona ist vorbei und alles hat seine Ordnung. Aber Pustekuchen, es gibt weiterhin eine Zwangspause, keine Autos auf der Strecke. Ich habe da gesessen, nichts gesehen, keine Möglichkeit, irgendwie Autos zu sehen. Und ich weiß nicht, was los ist. Jetzt musst du mir echt helfen.
Ja, war die WEC zurück, wenn du das nicht gesehen hast? Weil, ne, es zählt das? Es ist wie wenn, ja, wenn ein Baum im Wald fällt und keiner hört es. Ne?
Also WEC war schon zurück, kann man so sagen, aber ich war nicht zurück. vielleicht um kurz aufzuklären. Ich habe mich so gefreut auf das Rennen. Und wie das Leben manchmal so spielt, hat die IKEA geschafft, meine Küche eine Woche eher zu liefern als geplant. Und die 50 Quadratmeter Wohnung war dann voll mit über 100 Paketen. Es war kein Platz mehr und ich musste zwangsweise die Küche aufbauen. Und ich habe es echt völlig verpasst, das Rennen zu schauen. Und ja, entsprechend gehe ich diesmal unvorbereitet in den Podcast und hoffe, dass du mir und allen Zuhörern, die noch nichts vom Rennen mitgekriegt haben, einen kompletten Einblick geben kannst, was ist passiert.
Ja, ich sag mal so, Spa ist auch für Fans, die dann vor Ort sind oder dahin reisen, sowieso am Samstag besser, weil man dann den Sonntag hat, um nach Hause zu reisen. Ne? Ist klar. Mhm. Aber für Leute mit Familie zu Hause und so, dann Samstag einfach 6 Stunden auszuklinken und sagen, okay, tschüss, ich bin um 7:30 wieder da, das geht ja auch nicht. Also ich habe es jetzt auch nicht live gesehen. Ich habe die ersten 2 Stunden aufgepasst, so zwischendurch. Dachte ich, komm, mach jetzt aus, 4 Stunden noch, das schaffst du ja heute. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, nee, ich stehe auf mit dem Baby und kein Problem, um 6. Und da haben wir den Rest. Die ist in dem schönen Alter, wo sie sich nicht beschwert, dass was anderes läuft. Also meine Große ist da anders, ne? Die langweilt sich schnell. Gut, ja, nee, das war zurück zum Rennen. Also ich fand es ziemlich, ziemlich spannend. Das war schön zu sehen. Ich denke, die WEC auch in Spa, da braucht man nicht viel, um da Freude zu haben daran, weil eben die Strecke das halt ausmacht. Ne? Ja, wenn wir die Resultate anschauen, dann hat man relativ, sagen wir, in der LMP1 war das Rennen ja relativ so, wie man das vielleicht gedacht hätte. Es sind keine Überraschungen passiert oder sowas. Aber in den anderen Klassen waren es dann doch durchaus spannend. Okay. Ja, erstmal gab es viel Regen, also jetzt so nebenbei. Regen? Ja, also vor dem Rennen, so typisch Spa, ich glaube es waren so in der Gegend halt um die 25 Grad Sonne. Aber dann kurz vor Rennbeginn, so wie beim 24-Stunden-Spa-Rennen letztes Jahr, kurz vor Rennbeginn, riesen Schauer. Also Schauer ist nicht das Wort dafür. Als Eurosport live ging bei dem Stream ohne Kommentar, da haben sie schon schön die Slow-Mos gespielt von den Regentropfen und so. Das war ziemlich cool. Ja, die Regen strömte überall und lief auch nicht ab. Also die Strecke war total überflutet.
Und also entsprechend Start in einem Safety Car?
Genau, oder? Ja, das haben sie dann entschieden und ich dachte, ah, klar, das war ja klar. Ich dachte, schade, weil die erste Stunde lief ja ein Eurosport, wie wir wissen, es gab ja auch Probleme mit der Übertragung in diesem Wochenende. Es war ja nicht ganz leicht, also selbst wenn man es schauen möchte, war es nicht ganz leicht.
Vielleicht können wir hier einen kurzen Einschub machen. Das ist wieder so ein Thema, was mich auch im Nachgang gestört hatte. Ich hatte gehofft, ich kann Montag das Rennen als Relive gucken. Das ist aber wieder so ein Ding der Unmöglichkeit. Während Formel E sämtliche Rennen, die gefahren wurden, spätestens eine Woche später hochgeladen hat, hast du bei der WEC nicht immer richtige Highlight-Clips. Und wie früher gab es im Eurosport-Player wenigstens das Rennen oder einen Großteil des Rennens zum Nachgucken. Das war jetzt aber auch nicht der Fall, weil Eurosport scheinbar nicht mehr die kompletten Übertragungsrechte hatte. Und da gibt es aktuell nur die erste Stunde und die letzte Stunde mit Kommentar. Und ich bin ehrlich, ein Autorennen ohne Kommentar, was so einen langen Zeitraum hat, ist einfach doof.
Ja.
Und dass ich mir jetzt auch nicht unbedingt einen englischen O-Ton anmache, hat nichts damit zu tun, dass ich Englisch nicht mag, aber gerade im Real Life ist ein Deutsches dann doch noch ein bisschen entspannter, finde ich. Das ist so, ja, das hat mich schon wieder gestört.
Da hast du recht. Ich glaube, genau dasselbe Thema hatten wir auch. Wir hatten den Vergleich mit Formel E. Mein Formel 1, da läuft ja alles etwas anders, weil die Rechte da so teuer sind und so die Fernsehsender, die geben denen nicht so, geben das Rennen im Nachhinein auch nicht so leicht her, sozusagen. Aber bei Formel E, bei WEC, Formel E macht es ja vor. WEC, für die WEC, es ist nicht sehr schwer, am Tag danach das volle Rennen hochzuladen. Also entweder gibt es irgendwas Vertragliches, was dagegen steht, das weiß ich nicht. Aber wenn das reine Unorganisation oder irgendwie jemand macht es einfach nicht, dann ist das ist für mich total, ja, das ist nicht hinnehmbar, finde ich. Weil nee, wir sind hier, wir sind Fans, ja. Und wir wollen es ja schauen und da müssen wir erstmal blechen, müssen bezahlen, müssen suchen überall. Und dann, wenn du sagst, okay, live gucke ich es nicht, aber am nächsten Tag gucke ich das in voller Länge. Es gibt viele, viele solche Leute, die schauen es dann abends oder bleiben halt von Twitter fern oder was auch immer, ohne Spoiler. Ich bin nicht beim App eingeloggt. Es kann sein, dass du da im App mit dem englischen O-Ton gucken kannst, als Real Life sofort. Aber genau. Ja, wenn sie das dann auf YouTube hochladen, dann, okay, dann warum bezahlt man für eine App? Ist klar. Aber Leute, es muss doch möglich sein irgendwie. Das muss doch möglich sein.
Das ist halt der Punkt, den ich auch nicht verstehe. Es englischen O-Ton in der App gibt's. Und dass aber die Preise für die App teilweise nicht gerechtfertigt sind, ist eine andere Geschichte. Aber dass du halt den deutschen O-Ton so schwer nachgucken kannst, weil ich meine, Sport 1 macht einen Livestream über die komplette Länge. Auch wenn man von der Bildqualität und Werbeunterbrechung von der Menge sich streiten kann, ob das Spaß macht oder nicht. Aber dort kannst du es auch nicht live, relive gucken. Eurosport bietet dir auch keine Möglichkeit. Und das ORF, was jetzt neue Senderechte hatte für Österreich, kannst du nur in Österreich gucken, weil das für andere Länder wieder gesperrt ist. Das ist auch wieder Mist. Muss wohl bei motorsport.com, die haben jetzt irgendwelche, dieses Netzwerk, was da drumherum ist, die hatten wohl auch einen Übertragungskanal mit auch irgendwelchen Exklusivrechten. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber das ist eine Baustelle. Ich werde mich auch die nächsten 10 Podcasts jedes Mal wahrscheinlich drüber aufregen. Das ist, es nervt. Man muss das Rennen wirklich live schauen und das nimmt dir so ein bisschen die Freude. Ja. Gerade wenn du so ungeplante Situationen hast, wo du einfach nicht kannst, sei es bei dir oder bei mir.
Ja, das ist vor allem, das ist das Wirrwarr, ne? Das ist das Hin und Her. Man weiß nicht so richtig, ich meine, du pflegst ja für jedes Rennen die Übertragungszeiten und die Möglichkeiten zum Schauen auf unserer Webseite. Und wie gesagt, selbst für uns große Fans von der Serie ist es fast unmöglich, da durchzublicken. Mal ist das volle Rennen bei Eurosport dran, so wie in Kote der Fall war, wenn ich mich richtig erinnere. Mal ist das Rennen wie jetzt nur am Anfang und am Ende. Ja, toll. Also du siehst dann dieses Finale, aber wie das Rennen zu Ende geht, aber da verstehst du nicht, warum alle da stehen. Und wenn wir jetzt wieder auf das Rennen jetzt eingehen, da gibt es dann strategische Entscheidungen, die dazu führen, dass bestimmte Autos vorne sind und dann nach hinten fallen oder andersrum. Also Ja, ärgerlich.
Hast eine gute Überleitung. Lass uns einfach mal mit der LMP1 beginnen. Weil ich hatte mich heute nochmal mit dem Qualifying-Artikel beschäftigt, so ein bisschen als Vorbereitung. Und da stand für mich ganz klar fest, Rebellion startet von 1, der 8er Toyota von 2 und der Weltmeister führende Toyota von der 3. Wieso hat er jetzt gewonnen?
Ja, also warum jetzt das mit der Nummer 7 gewonnen hat, eigentlich, obwohl sie ja, weiß ich nicht, eine halbe Sekunde vielleicht, dieses Erfolgs, wie heißt das so schön, diese
Erfolgshandicap.
Ja, Handicap, ja, genau. Eigentlich war das Auto mit der Nummer 8 dran, sagen wir so. Wenn sie ja gleiche Autos haben und eins hat ein Handicap, dann ist es klar, dass das schnellere Auto ja bessere Karten hat. Aber ja, doch, es ist doch nicht so gekommen, womöglich. Ich glaube, das gab ganz kleine Probleme mit dem 8er Auto, Hybridproblem oder sowas. Und einmal hatten sie, glaube ich, einen längeren Boxenstopp. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall haben sie Zeit verloren im Vergleich zum 7er. Es war jetzt nicht nur auf der Strecke oder sowas. Also die waren jetzt nicht nur langsamer oder irgendwie. Das hat schon Gründe, also hat schon an was am Auto dran gelegen. Deswegen, ja, 30 Sekunden. Kurz vor, also als die letzten Boxenstopps gemacht wurden, war der Abstand nicht sehr viel. Also eineinhalb Sekunden oder sowas. 2 Sekunden. Aber ja, doch, dann ist das 7 einfach fortgefahren quasi. Ja.
Und Rebellion, die verloren?
Das Ding war mit Rebellion war, ja, die sind schnell, schneller als die Toyotas. Wie man sieht, wie ich gerade sehe, Gustavo Meneses hatte schnellste Rennrunde. Aber das Problem war, der Regen hat kompletten Strich durch die Rechnung gemacht für Rebellion, weil eben Toyota hat dann halt Four-Wheel Drive, also die Allrad quasi. Die haben ein Hybrid vorne und dann normale Saugermotor hinten.
Verbrennungsmotor hinten. Ja, genau.
Und wenn Regen liegt, wenn die Strecke nass ist, dann ist es doch einfach klar, dass die dann in den Kurven einfach besser fortkommen. Und ja, es gab dann nochmal in der Regenschauer so um 3 Stunden, da gab es nochmal Safety Car. Aber trotzdem, wir sind so schlecht, aber in den ersten 2 Stunden, der Rallye lag ziemlich weit hinten. Und ich weiß nicht warum, vielleicht hört ihr das gerade und wisst es, aber nee. Ja, die haben dann eine Runde mehr gehabt, also ja, doch nicht so riesen Abstand hinter den Toyotas, aber ja, es war halt nichts für die Rebellions, weil eben Regen.
Und jetzt frieren wir mal dieses ganze Momentum ein. Der 7er Toyota hat gewonnen, nimmt die meisten Punkte mit. Ich glaube, der 8er Toyota war auf 2, oder?
Richtig.
Genau. Gehen wir jetzt davon aus, der 8er Toyota würde die Punkte in Le Mans mitnehmen. Und kriegt dann der 7er Toyota die Strafe für Bahrain? Hat der 8er Toyota dann die Chance, noch Weltmeister zu werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und du liest quasi meine Gedanken, weil ich habe das auch mal im Kopf gehabt, bevor wir jetzt aufgenommen haben. Ja, sehr interessant. Also nur mal als Grundwissen quasi, das Erfolgshandicap wird berechnet nicht irgendwie nach Position in der Meisterschaft, sondern wirklich nach Punktezahl. Also wenn du... Ja, die Formel ist langweilig, aber es ist einfach für jeden Punkt, den du hinten liegst quasi, also wenn du Zweite in der Meisterschaft bist und der Erste ist ein Punkt mehr als du, dann hast du einen Vorteil von 0,00 was auch immer Sekunden. Und das multipliziert sich halt quasi auf den ganzen Abstand. Also jetzt zum Beispiel liegen die 3 mit von dem 7er Auto 12 Punkte nach vorne. Also hier haben wir 12 Punkten Vorsprung über den Hartley, Nakajima und Buemi. Das heißt in Le Mans erstmal nichts. Ja, das müssen wir auch sagen, weil in Le Mans gibt es das Erfolgshandicap nicht. Okay, das ist aber dann gleichzeitig etwas, kein Problem, aber wenn du ein Rennen aus diesem System rauslässt, dann hast du einfach dann beim letzten Rennen dann ein bisschen irgendwas anders, als es gedacht war, weil Le Mans sollte eigentlich ja das letzte Rennen sein, also nach Le Mans sollte ja nichts mehr kommen. Und dann hast du in Le Mans halt doppelte Punkte, das heißt, das Rennen, in dem das Erfolgshandicap für Bahrain, in dem es festgelegt wird, weil wenn jemand halt Punkte in der Meisterschaft gewinnt in Le Mans, und das ist auch noch doppelt der Fall, weil doppelte Punkte in Le Mans, kann es ja sein, dass Kopfrechnen, wenn jetzt das siebte Auto gewinnt in Le Mans, dann gibt es 14 Punkte mehr als in, also wenn das siebte Auto gewinnt und das achte Auto ist zweiter, dann gibt es einen 14 Punkten Unterschied. 14 Punkten, also 50 gegen 36. Das heißt, der Abstand ist dann gleich 26 Punkte. Also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist möglich, weil eben 1,5 Punkte in Bahrain, weil 8-Stunden-Rennen, das darf man auch nicht vergessen. Stimmt. Aber wenn das passiert, dass das 7. Auto in Le Mans gewinnt und das 8. Auto 2. ist, dann, das ist dann ein großer Abstand und 27 Punkte, das ist dann, 26 Punkte, das ist dann, das ergibt dann quasi ein Erfolgshandicap von, weiß ich nicht, 2,5 Sekunden oder 2 Sekunden, ich weiß es nicht. Das werden wir erst sehen, aber das macht dann irgendwie Bahrain doch zu einem Witzrennen, wenn das der Fall ist.
Ja, ne? Damit grillt die WEC gerade ihr eigenes System. So schön wie diese Erfolgshandicap-Formel auch funktioniert in der Praxis, aber so unflexibel ist er halt für solche Konstellationen wie, wir müssen mal ein Rennen verschieben, weil eine Krise ist. Funktioniert halt überhaupt nicht. Und das ist auch diesen Gedanken, den ich hatte.
Aber
ich glaube, das Bahrain-Rennen wird zwar nett, aber dich würde die Spitze nicht interessieren, weil es schon in Le Mans entschieden ist, im Bauchgefühl.
Das war eigentlich auch jetzt am Wochenende der Fall. Also als ich dann wieder ab 4 Stunden oder ab 2 Stunden Rennzeit, 4 Stunden noch zu fahren, als ich da geguckt habe, war nichts von den LMP1 zu sehen. Ne? Es war gar nicht im Fernsehen. Aber wir ziehen jetzt einen Strich über dieses Thema, aber wenn wir jetzt sagen, okay, 7. Auto gewinnt in Le Mans, 8. Auto ist zweiter, dann ist es ziemlich klar, dass das 7. Auto dann die Meisterschaft gewinnt, weil da musste dann Ausfall geben im Bahrain. Weil
und Rebellion ist definitiv raus. Das können wir auch nochmal festhalten.
Weil ohne Ausfälle. Ausfälle würden jetzt vieles ändern. Ja.
Oh, krass.
Also wenn du sagst, okay, also ein Toyota fällt in Le Mans aus irgendeinem Grund, Rebellion wird Zweiter oder Dritter vielleicht, dann, das sind trotzdem dann eine Menge Punkte, ne? Also für einen Zweiten in Le Mans, für den zweiten Platz, kriegst du ja 36 Punkte. Also der Wellenser, da würden sie die Meisterschaft führen, wenn beide Toyotas,
wenn sie die Saison zu Ende fahren. Weil aktuell sind sie immer noch bis Le Mans committed und nicht bis November Bahrain. Das ist halt auch noch die große Frage, ne?
Wir wissen, es ist ziemlich viel Unsicherheit über das ganze Thema, ne? Also
am Ende findet Bahrain nicht statt und wir erleben im Oktober so eine Geschichte, es war nach Le Mans schon zu Ende, das war nie anders geplant. Aber gut, wir schweifen schon wieder.
Wie gesagt, LMP1 war doch, ich freue mich immer, die LMP1-Autos zu sehen, besonders in Spa, aber immer dieses Jahr, bloß die Strecke hat es dann interessant gemacht. Und noch ein letztes Auto, das wir noch erwähnen müssen, Collis, die hatten dann auch technische Probleme und haben dann Zeit in der Box verbracht, aber sie haben doch das Rennen sind zu Ende gefahren. Sie kamen dann wieder raus.
Ich habe wohl einen O-Ton gelesen von Collis, von irgendjemandem Team hat es gesagt, das Auto ist noch nie so gut gelaufen wie in diesem Rennen.
Ja, nee, das war doch recht. Also die waren ziemlich gut dabei. Ich meine, der fehlt halt Pace, ist klar. Aber Wenn sie jetzt in Le Mans fahren, ich denke, die wissen auch, wenn wir jetzt zu Ende fahren können, dann haben wir einen ziemlich gute Karten, dass wir dritten Platz ergattern. Und wenn was passiert, vielleicht was irgendwas Besseres. Und das müssen sie einfach sagen. Und das haben sie ja, weiß ich, jetzt im Kopf habe ich nicht irgendwelche Erinnerungen, dass die überhaupt mal zu Ende gefahren sind. Es gab mal ein Jahr, da sind sie über die Ziellinie gefahren, aber da waren sie so lange in der Box, dass es nicht gezählt hat. Also ich glaube, das war 14 oder 15 oder keine Ahnung. Ja, also...
Vielleicht kannst du mal eine Analyse machen vom letzten Jahr Spa, wenn du mal Zeit hast, die nächsten Tage als Artikel, und dieses Jahr Spa und mal rausfinden, welchen Unterschied jetzt der Bruno Spengler gemacht hat. Der hat ja den Dominik Reihhammer ersetzt in dem Line-Up von Collis. Das würde mich echt mal interessieren, ob der jetzt den ausgebenden Unterschied gemacht hat für die Zuverlässigkeit von dem Auto. Weil die Crew und der Rest vom Team ist eigentlich unverändert, ne?
Ja.
Oder war es wirklich das Wetter?
Ja, das Wetter wird halt das Schwierige. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Letztes Jahr, ach, das war ja auch nass, ne? Gab Schnee sogar.
Genau, richtig. Deswegen, die Wetterbedingungen waren relativ ähnlich. Deswegen hätte ich fast gedacht, hat es der Spengler rausgerissen. Aber ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen.
Ich glaube, alle Zuhörer sagen gerade, ja, langweilig. Sprich mal doch mal über LMP2. Und das machen wir jetzt.
Okay, schieß los.
Okay, ja, da war wirklich, das war ein großartiges Rennen in LMP2. Also wirklich Wahnsinn. Sofort ins Auge fiel Racing Team Nederland mit der Nummer 29. Tolles Rennen von denen. Sie sind von ganz hinten angefangen, weil... Ich glaube, es gab ein Problem, dass sie nicht die erforderlichen Rennen unten gemacht haben im Quali.
Also okay, krass.
Wir kommen nochmal drauf zurück in GTE Pro. Aber ich glaube, es war die gleiche Geschichte wie bei Porsche. Wunden wurden aberkannt oder irgendwas. Ja, also das war das Problem. Aber Guido van der Garde hat gesagt, scheiß drauf, ich fahre jetzt, wie ich will. Und war nach, weiß ich nicht, eine Stunde auf jeden Fall, war er Erster. Ach, ja. Krass. Und ihr Taktik war, Van Eutert und van der Garde machen halt die Stints immer im Wechsel, lassen erstmal Fritz außen vor, weil er ist ja Gentleman-Driver und wenn ihr das nicht wisst, ganz kurz, im LMP2 müssen die Gentleman-Drivers oder die Bronze-Fahrer müssen 1 Stunde 15 Minuten fahren in einem 6-Stunden-Rennen. Und Racing Team Nederland hat einfach nur bis zum Schluss gewartet damit. Und das hieß, dass, also das hatte dann die Auswirkung davon war, dass Fritz für seinen Stint rauskam mit einer Führung von so 40 Sekunden oder sowas.
Das kann er nicht verlieren. Nee.
Aber ja, der hat sich gut geschlagen, aber es war klar, dass dann die anderen dann schneller sind und dass die ihn überholen werden. Da war dieses Auto von United Autosports dann doch das schnellste im Feld, schon das ganze Rennen lang eigentlich. Und die haben, muss ich sagen, auch die stärkste Fahrerpaar, also Trio im Feld, finde ich, mit die Reste, Albuquerque und Phil Hansen ist Silberfahrer, aber eigentlich, ja, eigentlich ein Super Silver, ne? Also der ist ja richtig schnell im Vergleich zu den anderen.
Super Silver. Ja, Super Silver. Passend dazu kann man gerade mal raushauen, dass es nächstes Jahr keine Veränderung bei den Driver-Ratings geben wird, ne? Das hat die FIA die Tage beschlossen. Aufgrund von Corona hatte keiner die Möglichkeit, reell sich zu entwickeln.
Okay.
Und alle Ergebnisse werden wohl unangetastet bleiben von der Einstufung der weltweiten Fahrer-Ratings fürs nächste Jahr. Auch spannend,
ich, ne? Ich kenne aber einen, der nächstes Jahr anders sein wird in der WEC.
Okay.
Ich hoffe, John van Eutert ist WEC noch Silber.
Ja. Yeah.
In ALMS aber Gold.
Oh.
Weil ALMS ist Saison 2020 Und bei der WEC sind wir immer noch in der Saison 19-20. Also da gilt seine Hochstufung noch nicht in der WEC quasi. Und erst ab nächstes Jahr dann Gold. Ja, was auch passt. Ne? Der ist jung, deswegen hat er diese Rating von Silber gehabt. Der ist jung, hat nicht sehr viel erreicht in seiner Karriere. Aber der kam aus dem Karting-Bereich. Und ja, der ist einfach einer der nächsten Stars in LMP und vielleicht woanders, Formel E mal, weiß ich nicht, das weiß jetzt keiner, aber ja. Und, ist gut ausgegangen für Racing Team Nederland, hat sich ausgezahlt, die Strategie, weil die wurden Dritten. Also Dritter krass. Für die Holländer und Zweiter wurde Crew Racing. Mit Lapierre, Borger, Corny. Das muss ich sagen, die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Die sind irgendwie da, die sind hochgeschlichen.
Die sind vom dritten Platz, glaube ich, ins Rennen gegangen. Ich hatte heute den Text nochmal vor Augen. Aber die haben wirklich eine gute Performance. Also im Sinne von, die haben diese Saison angefangen und haben eine Stabilität erreicht, wie andere Teams nach 2-3 Jahren. Ne? Das ist, also musst du schon sagen, Cool Racing ist echt ein cooles Team. Da kannst du.
Und gute Platzierung auch für Settler. Die hatten den fünften Platz, aber auch nur, weil High Class eine Strafe gekriegt haben von 6 Minuten oder irgendwas, weil sie haben durch den Safety Car, mussten sie in die Box. Die Box war zu, da haben sie eine Strafe gekriegt. Und Mark Patterson hat dann nicht die Mindestzeit. Ja, der war 40 Sekunden zu wenig im Auto.
Oh nein. Ja,
deswegen. Aber das ist wirklich nicht ihre Schuld gewesen, weil was kannst du da machen? Es ist wirklich, da musst du einfach hinnehmen. Aber ja, für die hat es jetzt auch nicht viel bedeutet. Was noch spannend? Warte mal. da gab es einen heftigen Crash. Heftig. Ich habe geschluckt, als ich es gesehen habe, weil es sah wirklich übel aus. Aber erstaunlicherweise, und muss ich sagen, Hut ab an alle LMP2-Fahrer und alle Fahrer im Feld, eigentlich der einzige, wirklich der einzige große Unfall. Und es gab vielleicht nur noch so 5 oder vielleicht höchstens 10 Momente, wo halt jemand neben der Strecke war oder einen Dreher hatte. Und bei den Bedingungen, wechselnden Bedingungen, das ist schon cool.
Nach der langen Pause, feuchte Strecke, alle so ein bisschen aus der Übung und eigentlich nur ein Unfall ist das, was ich jetzt am wenigsten erwartet hätte. Ich hätte gedacht, das wäre ein völliges Stockcar-Derby geworden oder so.
Das habe ich auch erwartet. Auch neue Fahrer in GTM. Das dann, ja, wir wissen ja, was da passieren kann mit unerfahrenen GT-Fahrern und schnellen NMP-Autos. Aber das Einzige, was passiert ist, war, ja, wie gesagt, heftiger Einschlag für die 36. Signatec Alpine. Thomas Laurent ist gefahren und kam in Blanchimont. Das ist die Linkskurve vor der Schikane, was die letzte Kurve ist.
Ja.
Also diese schnelle Linkskurve. Wollte irgendwie nach links an einem GTE-Auto vorbei und dann gleichzeitig an dieser Racing Team Nederland-Auto vorbei, in dem Fritz van Ert saß. Ging mit 2 Rädern auf dem Rasen, was ja natürlich, denke ich, noch nass war. Und einfach Dreher gemacht und schlug dann rechts ein in die Leitplanke. Und das Auto ist auch fast in die Luft gedreht, ist es aber nicht. Dann zum Glück ist er dann ausgestiegen und anscheinend hat ein bisschen gehumpelt, aber nichts Großes passiert. Ich glaube, ein Streckenposten musste behandelt werden, aber der ist auch wieder auf die Beine. Also,
krass.
Das war ja für Signatec ziemlich Desaster. Ich habe gelesen, dass die irgendwie über 30 Rennen nacheinander sind sie in den Punkten gelandet. Und das war das erste Mal seit 2015, dass die keine Punkte mitgenommen haben von einem
WC. Stimmt, die waren immer stabil gewesen. Ja, das
ging beim Daily Sports Car Bericht. Also interessante Faktor im Rande. Aber ja, das war das
Einzige. Aber das spricht für diese Fahrzeuge, ne? Für dieses Fahrzeugdesign mit dieser Crashkapsel, wo das Fahrzeug drumherum gebaut ist, dass einfach ein Fahrer völlig crashen kann in die Leitplanke, es zerlegt den Wagen und er steigt aus. Naja, ich humpel ein bisschen, das Bein ist ein bisschen verstaucht, aber es passt schon. Also das ist echt undenkbar.
Also ich muss ja auch sagen, an dieser Stelle gebe ich an, dass ich habe ein paar Runden gedreht in Spa in einem Porsche und zwar, ich bin gefahren 3 Runden und der Lehrer ist gefahren 5 Runden und Blanchimont war bei weitem das krasseste Stück der Strecke, wirklich.
Krasser als Rouge?
100%, krass. 100 pro. Ich habe das sofort gedacht, als ich da durchgefahren bin, und danach habe ich das mit meiner Familie besprochen. Ich so, ja, wirklich, also Eau Rouge ist so, hey, krass, das ist Eau Rouge, ja. Und das ist dann, wenn du unten bist, ist es wie eine Wand. Ist wirklich wie eine Wand. Und denkst du auch nicht, vielleicht, ja, wir waren jetzt nicht am Limit und wir waren auch nicht side by side oder sowas. Was auch, ja, das muss ich auch noch erwähnen. Also eine halbe Stunde vor dem Unfall kam 22 aus der Box, 36 daneben, und die sind side by side in Eau Rouge gefahren und über Radio. Ach, ja, und da hätte es auch mal passieren können. Also
gab es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo der Ford mit Stefan Mücke so abgeflogen war. Das war auch so eine Side-by-Side-Geschichte. Genau.
Aber was ich sagen wollte, ja, Eau Rouge war wie ein Achterbahn. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt nicht um Positionen da gekämpft, aber Blanchimont habe ich das Gefühl gehabt, eine Bewegung und dann fliegst du raus. Wahnsinn. Also eine falsche
Bewegung. Weil die so schnell ist, die Kurve, ne?
Ja.
Das ist ja so eine ganz, ganz schnelle Kurve, wo du, ich glaube, mit um die 200 Sachen durchschießen kannst im Rennbetrieb. Ja,
die LMP2 ist sicherlich mehr. Also. Ja, das war das Einzige dann, was so richtig schief gegangen ist. LMP2 in der Meisterschaft gab es auch sehr relativ wichtige Entwicklungen, was ich noch erwähnen wollte. Ja, die jetzt haben die Jungs von United Autosports einen 22-Punkte-Vorsprung in der Meisterschaft, weil eben die 37 Jackie Chan DC Racing nur Sechste. Krass. Ja, also.
Und United Autosports war ja von Polen ins Rennen gegangen und hat jetzt gewonnen, ne?
Das ist richtig, ja.
Ja, starke Leistung. Ja. Also, wenn ich noch überlege, in Silverstone zum Saisonauftakt 2019 liegen geblieben. Batterie war alle oder irgendwie so eine Geschichte.
Ja, das.
Also, schon stark, wie die sich gesteigert haben.
Ja, genau. Also, die sind für mich jetzt eigentlich Meisterschaftsfavoriten. Kann vieles passieren in Le Mans, ist klar, aber. Naja, gut. GTE Pro war dann auch wieder so, ach, es passiert nichts vorne im Feld. Schnell, wir schalten zum GTE Pro. Da passiert immer was. Das war dann auch der Fall das ganze Rennen lang. Immer mal die Boxenstops synchronisiert quasi, dass die Fahrer immer rauskamen, und es gab dann eine Handvoll Sekunden zwischen den Top 4 oder sowas. Auch deine lieben Ferraris waren doch recht wettbewerbsfähig in verschiedenen Phasen des Rennens. Ja, besonders als es
nass. Das sah nach dem Qualifying für mich ganz anders aus. Ja,
besonders als es dann nass war. Also wenn jetzt zum Beispiel in Le Mans Regen kommt, was durchaus möglich ist, vielleicht wahrscheinlicher als im Juni. Ich denke, man muss auf jeden Fall ein Auge auf die Ferraris haben. Also.
Wäre cool. Ich hoffe, es bleibt in Le Mans lange dunkel und es regnet.
Ja.
Aber das Thema hatten wir ja schon mal, dass die Ferraris mit diesen Mischbedingungen eigentlich am besten klarkommen. Wenn die Strecke ein bisschen feucht ist, dann mal wieder trocknet und es immer wieder so Tendenz mehr feucht, das liegt dann eigentlich ganz gut in Autos.
Aber eigentlich die Stars an dem Wochenende waren Michael Christensen und Kevin Estre im Porsche. Okay. Pole und haben das Rennen gewonnen. Und Estre fastest lap, also das heißt, glaube ich, Grand Slam in Formel 1. Also wenn man alle drei hat, ne, auf dem Buckel.
Aber wurde die Pole nicht aberkannt? War das nicht noch in unserem Qualifying-Bericht der letzte Stand gewesen?
Das ist interessant. Ursprünglich schon. Überall wurden Rundenzeiten aberkannt aufgrund Track Limits Violations. Alle Runden von Kevin Estray in der Quali, glaube ich, wurden aberkannt. Deswegen hatten die gar keine Quali-Zeit, weil Kevin Estray muss ja die zweite Runde mal fahren, dass die überhaupt eine Durchschnittszeit haben. Ne?
Ich glaube, der muss sogar 5 oder 7 Runden am Stück im Auto sitzen im Qualifying. Oder waren es 5 Runden am Stück und 7 Runden musst du abgespult haben? Irgendwie sowas, damit es gewertet werden kann.
Ja, irgendwas in der Art. Aber dann, da gab es ein Interview vor dem Rennen mit dem Chef oder mit jemandem vom Team. Der meinte, ja, wir sind hin und haben halt unsere Daten gezeigt. Und da war wohl ein Problem mit dem GPS oder irgendwas. Also da war irgendwas schief. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren es jetzt irgendwie nur Millimeter und der Toleranzbereich war dann größer als eigentlich der Überschreitung. Als die Überschreitung, weißt du, was ich meine? Also wenn das im Toleranzbereich ist, dann kann man sagen, okay, wir waren doch drin, weißt du, wir waren doch auf der Strecke.
Das sind wir wieder bei unserer Eröffnung von vorhin. Ich war nicht über der Linie. Das ist alles eine Ansichtssache, ob die Linie da war oder nicht.
Ja, genau. So ungefähr war das. Aber ich weiß nicht, wo die ihren Pace hatten, weil das Resta-Auto von Bruni und Leeds war eigentlich nicht im Spiel sozusagen, also nicht dabei.
Vielleicht war es die persönliche Form der Fahrer, dass einfach durch Corona Bruni und Leeds einfach vielleicht ein bisschen zu viel gegessen, ein bisschen zu wenig Sport, ein bisschen aus der Form kommen. Das macht manchmal wirklich schon 1-2 Sekunden auf dem Auto aus. Also das kannst du nicht außer Acht lassen, diesen Fahrerfaktor.
Aber auf jeden Fall, Estray und Christensen haben gewonnen. Zweite, okay. Aston Martin, Sørensen und Team. Also die haben jetzt ihre Meisterschaftschancen gerade noch so gehalten. Was heißt, die haben die Führung muss ich kurz rechnen, fast 20 Punkte, 19 Punkte. Es waren ja mehr. Ja, es waren jetzt, 26. Aber die schauen jetzt nach Le Mans. Wenn sie da ein richtig gutes Ergebnis haben, dann ist die Geschichte dann aus. Ne? Die könnten in Le Mans die Meisterschaft gewinnen. Eigentlich nur ich wollte es ja für die Webseite nochmal durchrechnen, was gewonnen werden kann in Le Mans. Aber wenn ich das mal anschaue und kurz rechne, dann sind es ja auch, ja, ich denke, in Le Mans, wenn sie gewinnen und Porsche wird irgendwie Dritter oder sowas, dann ist das schon durch.
Also. Was gar nicht unrealistisch ist, weil der Aston ist so ein Allwetterfahrzeug. Das kann eigentlich unter jeder Bedingung relativ zuverlässig fahren, wenn der Porsche trockenes, sonniges Wetter eigentlich bevorzugt.
Ja, ne? das Aston ist irgendwie dieses Jahr das Auto, wo du sagst, egal welche Strecke, der ist immer irgendwie dabei oder vorne oder ja.
Die Underdogs, die du nicht auf der Rechnung hattest, ja. Ne? Das ist so.
Die hatten jetzt auch, wenn ich jetzt kurz nachschaue, in jedem Rennen waren sie, außer in Shanghai, da waren sie unser Vierte. Die sind auf dem Podium gelandet, wenigstens einmal auf dem Podium oder beide in jedem Rennen außer Shanghai. Also, das ist schon mal okay.
Und wer ist auf dem dritten Rang gelandet?
Das war das Schwesterauto.
Ah, von okay, Aston Martin. Super.
Ja. Irgendwie die zwei nicht so schnell wie ich glaube, Sørensen und Team, die sind wie 5 Jahre dabei oder so, länger noch, ne? In der WEC.
Ach, Niki Thiem ist dabei seit dem Tod von Alan Simonsen, also 13. seit 2013. 13, ja. Das ist ja 7 Jahre knapp. Das ist
also
Wahnsinn.
Du merkst schon, dass die da besser eingespielt sind, was auch klar ist. Ne? Dann Ferrari 4. Dann das zweite Porsche 5. und das zweite Ferrari 6. Aber ach, wieder eine Minute zwischen allen. Also, auch wenn es nur 6 sind und in Le Mans erwartet uns noch 2 dazu, Rizzi und, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß jetzt nicht mehr.
Der Rizzi Ferrari ist dabei und ich glaube ein ELMS Ferrari kommt.
Da, genau. Also, wenn wir es jetzt, sag mal, unter 10 Autos haben in GTE Pro in Le Mans, ich denke auch aufgrund der Änderungen in der Strategie, also das letztes Jahr, das Jahr davor, hatten wir diese blöde Regelung, dass was Mindeststintlänge oder maximal Stintlänge von 14 Runden, das wurde festgelegt. Das gilt ja nicht mehr. Also wir können auch die Reifen können auch nicht gleichzeitig zum Tanken gemacht werden. Also da muss man schon tanken, dann warten, dann die Reifen machen. Das ist schon mal besser.
Und jetzt noch der Unterschied zu LMP1, die BOP-Regeln bleiben erhalten. Die fallen nicht weg wie bei der LMP1, wo es einfach nicht gilt. Bei der GTE hast du deine BOP. Und die Gaststarter werden dann eingestuft aufgrund der letzten Leistung, Punkt aus, fertig. Also von dem Fahrzeugtypus wird das dann entsprechend mit übernommen.
Also ich finde jetzt vielleicht Sachen, die jetzt Italiener nicht, die sagen vielleicht was anderes, aber ich finde das BOP gerade richtig gut in GTE Pro. Richtig guter Balance.
Für mich klingt das nach der typischen Ferrari-Strategie. Wir machen ein bisschen Sandbagging, wir tun das Auto bewusst schwerer machen und bewusst ein bisschen Leistung zeigen, aber nicht zu viel, damit unsere zwei Gaststarter eine bessere Einstufung kriegen und wir vierfache Chancen in Le Mans haben.
Ich sehe schon drei Ferraris auf dem Podium in Le
Mans. Es ist wirklich im Bereich des Möglichen diesmal.
Aber in Le Mans haben wir dann auch keine Gast. Ja, wir haben jetzt die zwei Gaststarter oder was auch immer, aber wir haben jetzt zum Beispiel keine Werksmannschaft, die kommt und dann noch gebiopet werden muss, sozusagen, wenn wir das jetzt als Verb nehmen. Dass extra BOP gemacht wird für externe Teams, das hat bei Ford nicht geklappt, das hat bei Chevrolet Corvette nicht geklappt. Aston Martin letztes Jahr hatten dann BOP-Änderungen zwischen Quali und das Rennen, ne?
Ja, das war Katastrophe. Das redet man nicht drüber.
Also hoffentlich passiert
das. Aber ich denke auch, Ferrari wird alles Mittel in Bewegung setzen, also so Bauchgefühl, dass die den Sieg holen in Le Mans, weil die unbedingt Erfolgsmeldung brauchen, weil Formel 1 ja nur noch Negativschlagzeilen produziert. Da passiert ja gar nichts mehr und die müssen irgendwo mal ein bisschen wieder gute PR reinholen. Das ist die einzige Chance, die sie dieses Jahr haben in diesem verkorksten Corona-Jahr.
Ja, und da müssen sie in Gazette dello Sport und so, da müssen sie irgendwas, das ist ja jeden Tag müssen sie irgendwas schreiben und es gibt nur so viel, was man über Sebastian Vettel schreiben kann. Ne?
Ja, es ist, bleibt spannend. Also ich freue mich auf Le Mans. Mal gucken, ob ich die noch ein bisschen was vom Rennen nachgeguckt bekomme in Spa. Weil GTE Pro ist eigentlich immer spannend. Allein dafür lohnt es sich ja, Rennen nachzugucken. Wenn man mich lässt.
Ja, ich denke, das war jetzt kein Klassiker. Ach, wir hatten noch GTE Am, das muss man auch vielleicht noch erwähnen. Aber ich hatte da...
Ich würde immer vergessen.
Nee, alles gut. Nur die 38, das 38er Auto hat gewonnen. Jetzt haben die... muss ich mal schauen... Ah ja, die haben jetzt 12 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft über TF Sport. Die wurden Dritter und Dempsey Proton Racing dazwischen. Also jetzt eigentlich die drei, die immer mal dabei sind. Project One, Vierter und Sechster, das war für die nicht so erfolgreich im Rennen. Obwohl im Qualifying besser lief.
Die hatten eine neue Lackierung, ne? Project One habe ich gesehen.
Da
war jetzt aus dem Schwarz-Gelb war jetzt ein Mentos-Auto geworden. Ja, das hatte mich ein bisschen überrascht.
Ja, das hat meine Tochter gefreut, weil sie ja sehr großer Mentos-Fan ist.
Deine kleine, neugeborene Tochter.
Ich frage jedes Mal bei Einkaufen, ob die Mentos mitnehmen darf. Das hat einfach mit Perfetti irgendwas zu tun, weil er ja Mentos CEO ist. Vielleicht so als Übung für Le Mans, vielleicht haben sie da was anderes, ich weiß es nicht.
Aber finde ich eine coole Geschichte, dass die endlich mal eine schönere Lackierung haben. Es war jetzt auch noch keine Glanzleistung, aber es war schon besser als gelb mit, wir machen einen schwarzen Streifen drauf.
Das war schon cool. Was anderes, ne? Und ich mag auch, GTM ist eigentlich ziemlich, da probieren die Teams mal was anderes aus. Ne? Es gab mal blaue Ferraris letztes Jahr. Das
stimmt.
Es gibt ja weiße Ferraris, es gibt TF Sport, Aston, dieses schöne, dunkel, fast weinrot, ne? Dunkelrot ist das. Ja.
Was ja auch eigentlich eine Premiere ist, dass die so rot sein dürfen, weil ja Ferrari immer für sich das Recht so ein bisschen raus nimmt, nur wir dürfen rote Autos haben. Ist ja auch immer noch so ein bisschen so ein Novum.
Und ich wollte nur noch was, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Schnellste Rennrunde in GTE Am, gib dir mal, zweimal darfst du raten. Wenn du dich an letzte Podcast erinnern kannst.
Oh, jetzt erwischst du mich kalt. Es geht um den Fahrer, den wir besprochen hatten im letzten Podcast.
Ganz kurz, ja.
Dann war es ein Gaststätte, den wir angerissen hatten, oder?
Also der Fahrer ist schon nicht immer dabei. Besonders nicht in dem Auto.
Es war in einem Porsche?
Nö.
Nee. Oh Gott, oh
Ich, warte,
Gott.
ich komm, komm. Wir
Ja, erlöst
lösen das
mich mal.
jetzt.
Ich erzähle hier im
Es war
Stau.
Gaston Barfuß im Aston Martin.
Ach, stimmt, da war
Ja.
was.
Nee.
Und der hatte die schnellste
Ja, der war
Rennrunde.
eigentlich auch schnell. Die
Krass.
schnellste Rennrunde von Barfuß war schneller als die schnellste Rennrunde vom 71er Ferrari im Pro. Also drei
Ah,
Zehntel schneller
Wahnsinn.
als die als schnellste Runde von Rigone Molina. Also von daher.
Und
Suboptimal.
vielleicht noch, um vielleicht so das als Aufhänger zu nehmen, was war so dein Highlight vom Rennen und was hat dich maßlos enttäuscht? Was war dein Top und
Oh,
dein Flop?
okay. Ja, gut. Also das Highlight für mich war auf jeden Fall die Strategie in LMP2, wie das halt so
Okay.
heraus, wie es sich so herausstellt über 6 Stunden, das mit den schnelleren und mit den langsameren Fahrern. Ich finde, das bringt immer so ein bisschen Risiko mit rein und macht es halt interessant. Enttäuschung. Ich wünsche mir immer mehr von der LMP1. Das
Ja.
ist einfach die Enttäuschung pur dieses Jahr. Und das leider bleibt es wahrscheinlich nächstes Jahr auch so. Aber ich bleibe bei dieser Serie, weil ja, es hat einfach mal Platz in meinem Herzen und ich denke, das wird ja irgendwann besser. Aber ja, wenn man sich daran erinnert, dass es da Toyota, Porsche, Audi-Kämpfe gab. Über 6 Stunden gnadenlos und haben sich gegenseitig gepusht. Ah, es ist schon ziemlich traurig, ja, dort die Toyotas sind schon dabei und machen alles, aber die sind halt so bequem und ich beschuldige sie ja gar nicht, dass die das machen, aber es ist einfach eine Tatsache, dass die nicht von anderen Mannschaften gepusht werden und das ist schade.
Ah, das ist, ich weiß genau, was du meinst. Das ist, manchmal wünscht man sich einfach ein bisschen mehr Abwechslung, ne? So ein kleines bisschen mehr Spannung. Auch wenn die Teams manchmal gar nichts dafür können, das ist.
Oh, ich habe einen besseren Flop. Das
Oh,
ist zu
jetzt kommt's.
schwammig. Mein Flop des Rennwochenendes war eindeutig Gabriel Albury.
Ach, stimmt. Eine Storyline am Rand, die man nicht vergessen darf.
Oh mein Gott. Ja, also wir kennen es jetzt, die Details kennen wir jetzt nicht, aber um das jetzt kurz zusammenzufassen, Gabriel Albury wurde am Donnerstag oder am Mittwoch schon positiv auf Covid getestet und
Ja.
hat daraufhin sofort ist in Quarantäne. So, das ist Fakt. Durfte auch nicht mitmachen. Sein Team, Algarve Pro Racing, durfte auch nicht mitmachen. Es gab einen Rebellion-Schrauber, der dann nicht zur Strecke durfte und zwei Goodyear-Techniker, die auch zu Hause bleiben müssen oder im Hotel halt. Aubrey war am Wochenende davor in der LMS unterwegs. Auch, ja, für Algarve Pro. Algarve Pro ist
Genau,
LMS-Team.
richtig. Daher rührte die Quarantäne, richtig.
So, zwischen dem LMS-Rennen und dem WEC-Rennen ist er nach Hause gefahren. Okay, kann man machen. Kann
Ja.
man machen. Es ist im Moment ist die Welt noch frei. Also die Grenzen sind nicht dicht. Man kann das machen. Ob das jetzt
Aber es.
unbedingt klug war, ist eine andere Geschichte. Und wie gesagt, ich kenne die Geschichte nicht. Ich spekuliere hier, aber das ist auch mein gutes Recht. Ich würde denen so einen Zusammenschiss geben, wenn ich da irgendwie in der WEC ein Entscheidungsträger bin, weil das ist genau das, was du nicht willst an einem ersten Rennwochenende
Ja.
nach dem Rückkehr. Boom, Fahrer positiv getestet.
Das hat das ganze Konzept wirklich in Gefahr gebracht, ne? Und da war mein Eröffner auch gar nicht so absurd, weil es hätte auch so laufen können, dass die gesagt haben, du, wir sagen das Rennen ab, wir machen jetzt kurz einen Prozess, weil wir gar nicht wissen, welche Ausmaße das annimmt.
Ja,
also
ich sage mal so, die ganzen Bedingungen, die man auch als Journalist oder als Fotograf oder als Streckenposten da durchlaufen musste, kannst du nicht einfach da bleiben? Kannst du nicht einfach da in Belgien bleiben für die Woche? Ne? Die Geschichte war so, dass dann jemand ihm gesagt hat, hey, ich bin positiv und ich war mit dir, oder die haben sich getroffen irgendwie, keine Ahnung.
Mhm.
Der hat sich testen lassen in Frankreich, ist dann nach Belgien gereist. Hä? Ich weiß aber nicht, ob er dann in Belgien dann sofort im Hotel war und ist nur dort geblieben, oder ich weiß es nicht. Dann hat er dort in Belgien erfahren, dass sein Test in Frankreich positiv war, hat sich nochmal in Belgien testen lassen, wahrscheinlich durch die Testinfrastruktur, die für die WEC da ist. War nochmal positiv, also oh Gott, ich... Also wenn der Vorfall zwischen den Rennen war, es kann auch sein, dass er sich mit jemandem getroffen hat vor dem LMS-Rennen. Aber so wie er das gesagt hat, war dieses Zusammentreffen zwischen den Rennen, so wie ich das verstanden habe.
Ja.
Aber ja, wenn es vor dem LMS-Rennen war, dann hätte eigentlich auch sein Test vor dem Rennen negativ sein müssen, oder? Weil jeder musste einen negativen Test vorlegen, vor dem Rennen.
Richtig, eigentlich ja, genau.
Also wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte er einen negativen Test vorlegen können oder müssen, und dann wäre er ja in LMS. Ach, ich weiß es nicht.
Halten wir fest, das ist ein ganz großer Flop, die Geschichte.
Ja, ja.
Sind wir dabei.
Mega.
Was ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Redezeit von mir einzubringen, noch zum Abschluss festhalten kann, sind so ein, zwei Infos, die im Rahmen des Rennwochenendes gefallen sind. Ich denke, was uns alles so ein bisschen schon mitverfolgt die ganze Zeit. Das ist einerseits die Frage, wie geht es nächstes Jahr weiter? Wir warten immer alle noch auf den Rennkalender für 21. Und ich habe in dem Artikel damals auf der deutschen Seite am 30. April, ist schon eine Weile her, hatte ich umrissen, so eine 80% Geschichte, wie der Rennkalender aussehen wird. Und jetzt haben die WEC-Verantwortlichen genau das mehr oder minder bestätigt. Nur mit dem Abstrich, dass es nicht 7 Rennen wären, sondern nur noch 6. Es werden 2 Rennen rausgestrichen, um wirklich Kosten zu schonen und die WEC zu einer attraktiven Plattform zu machen in Zeiten, wo andere Rennserien wegbrechen. Ob das so funktioniert, müssen wir sehen. Halten wir fest, es geht los, und das ist Stand jetzt immer noch Gesetz, sofern die USA sich nie völlig übernehmen mit 12 Stunden Sebring. Nee, waren es 12 Stunden? Quatsch, 1000 Meilen Sebring im März, Anfang März, Ende März, Anfang April. So. Danach geht es weiter im Mai, April, Mai zu den 6 Stunden von Spa. Le Mans klassisch im Juni. Dann haben wir, wie befürchtet, muss man schon sagen, eine große Sommerpause, weil dann das nächste Rennen weder Silverstone noch Monza wäre. Die würden beide wegfallen. Und dann haben wir definitiv, davon können wir ausgehen, das Wochenende war schon immer so, Anfang Oktober, das erste Oktoberwochenende, 6 Stunden von Fuji.
Boah. Okay.
Und das ist dann wird im November kommen 6 Stunden Kyalami. Weil das Ding können sie nicht zurückmachen, da ist einfach schon zu viel im Vorlauf drin. Und Abschluss wäre dann Ende November, Anfang Dezember Bahrain. Und das ist ein Rennkalender, klingt gut. Es kann aber auch sein, dass das Sebring-Rennen sich verschiebt nach Le Mans, wenn die Amerikaner im März mit Corona noch nicht so richtig im Rennen sind. Also, dass dann der Auftakt in Spa wäre. Diese Option hält man sich wohl noch offen. Deswegen warten sie auch noch mit dem Rennkalender, mit der Verkündung. Das werden wir auch erst Ende November dann in Bahrain hören, was wirklich passiert.
Also dann doch, also meine, ich das war mir jetzt neu, meine erste Reaktion wäre, das ist zweigeteilte, mit dem riesen Sommerpause ist nicht ganz optimal, aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen vernünftig sein für nächstes Jahr, wir müssen, hey, Leute, das Geld fehlt überall,
ja,
die Budgets sind knapp, wir können nicht irgendwo einfach ja, was haben wir jetzt nicht sinnlos, aber wir können jetzt nicht das Saison vollpacken mit Rennen hier und da. Ich würde mir vielleicht nach Le Mans ein Rennen wünschen, auf jeden Fall. Vielleicht, warum kann das nicht im Zusammenhang mit LMS passieren?
Ja, kann man, richtig.
Vielleicht sind ja die Hälfte der Fahrer schon da für LMS. Die Teams sogar überschneiden sich. Paul Ricard, da gibt es doch viel Platz, ne? Oder ich weiß nicht, wo die sonst fahren werden. Ja, mach doch mal ein Rennen in die Dunkelheit in Paul Ricard. Das macht doch Blancpain oder wie es jetzt auch immer heißt, machen das auch doch 1000 Kilometer Rennen in die Dunkelheit rein.
Stimmt.
Ja, schade, aber zu erwarten, das ist doch so irgendwie so ein Back to the Roots Geschichte. Ne? Das war ja am Anfang genau so.
Die machen wirklich einen kompletten Reset auf 2012, fahren alles runter aufs Minimum, 6 Rennen, keine Experimente, 6-Stunden-Rennen und die 8-Stunden-Rennen bleiben halt erhalten, wie wir es kennen. Der Rest sind 6-Stunden-Rennen und Le Mans. Und ja, also es ist ein Kalender, der ist okay, aber diese Riesenpause, gehen wir mal davon aus, im März kommt Sebring, dann haben wir Juli-Pause, August-Pause, September-Pause. Das sind 3 Monate, wo ich sage, dann bist du raus. Dann ist für dich die Saison schon wieder durch und es fängt wieder so ein zweiter Teil an, der eigentlich ganz cool ist, weil Fuji immer ein cooles Rennen irgendwo ist.
Ja, müssen wir mal schauen. Sagen, also,
schwierig.
Ich finde, für mich, ich spreche jetzt nur für mich, klar, aber für mich ist diese Frühjahrsstück-Saison war immer so Vorbereitung und die Spannung steigt für Le Mans. Oh, wir sehen richtig, die Autos genau. Zum ersten Mal. Oh, krass. Und es gibt dann Neuheiten oder gibt neue Fahrerpaarungen oder sowas. Und wir haben die immer mal in Silverstone war erste Rennen oder Spa war das erste Rennen oder mal einmal Sebring. Und wenn jetzt Sebring wieder erste Rennen sein wird, dann freue ich mich sogar sehr drauf. Und dann kommt halt Le Mans und dann das ist dann halt Teil der Saison, aber Le Mans ist immer ein eigenes Rennen, ist klar. Und dann kannst du es erstmal sacken lassen. Und dann für mich steigt dann auch die Vorfreude auf, oh, wie geht dann die Saison aus? Ne? Wie wird es dann enden? Also, als Fan muss ich sagen, im Sommer habe ich jetzt doch wenig Zeit für Racing.
Ja.
Da bin ich lieber draußen oder mit meiner Familie und so. Also das ist jetzt nur auf persönlicher Ebene.
Man hat jetzt gemerkt im August, bestes Beispiel, das Sparren jetzt. Das ist so ein Timing gewesen. Ja. August ist ein beschissener Monat für Autorennen. Ja. Halten wir einfach fest. Die meisten sind im Urlaub, die wenigsten haben Zeit und auch Interesse. Deswegen, dass man den August ausklammert und den Zeit nach Le Mans, verstehe ich auch. Und das ist halt schade, dass der September-Slot weggefallen ist, wo so ein Silverstone gewesen war oder wo man hätte Monza machen können. Aber das ist halt wirklich eine Finanzgeschichte, auch wenn es wehtut, ich kann es verstehen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, aber lieber eine Rennserie, die überhaupt noch überlebt. Nicht so wie die DTM, die sich komplett selbst zerlegt hat und fast gar nicht mehr real existiert, als eine Rennserie, die verschwindet.
Aber, gut, vielleicht ist das ein Thema für einen anderen Podcast, aber das sollten wir, ist der Plan nicht, dass wir dann in Sebring das erste Mal Toyota Hypercar sehen und Collis Hypercar?
Das war das nächste, was ich anschneiden wollte. Das war das zweite Thema, was ich kann keine Quellen bestätigen, deswegen ist jetzt auch viel Spekulatius mit dabei. Aber ich habe gehört, dass, oder gelesen, diversen Foren, dass wohl Toyota sich mit der WEC committed hat, noch ein Jahr LMP1 zu fahren, weil sie Budget ein bisschen runterschrauben müssen, mehr Entwicklungszeit brauchen, die Sache noch nie ausgereift ist. Collis hat da, glaube ich, auch nichts per se dagegen, dass sie noch ein Jahr entweder mit der Karre fahren, die sie haben, oder pausieren. Es wird halt so ein Transition-Jahr werden. Also Autos, neue Autos werden wir, glaube ich, nicht groß erleben. Was aber stattdessen im Gespräch ist, ist die ganze Geschichte mit der LMDH. Das war ja der große Hoffnungsträger und die wurde ja verschoben auf 23. Habe ich jetzt gelesen, 2023. Und stattdessen wird jetzt überlegt, diese Erfolgshandicaps, die wir haben in der LMP1, einzuführen bei den jetzigen DPI-Prototypen, damit die in diesem Transition-Jahr in der WEC starten können als Vorbereitung auf diese 22er-Geschichte. Aber das ist alles wirklich ganz viel Gerüchteküche, wo noch, da fehlt noch so ein bisschen ein klares Statement dazu oder mal eine richtige Aussage von einem Entscheidungsträger. Aber irgendwas in der Richtung wird gerade vorbereitet. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung es das entwickelt.
Ich wollte nur mal schauen, wie das jetzt ist, weil es ist ja, ja dann doch recht spannend. Aber wir sind so irgendwie fokussiert auf, wie es jetzt in 2 Wochen weitergeht. Das ist irgendwie komplett... Ist komplett irre, da dran zu denken, wie es in 2 Jahren ist. Ne?
Ja. Aber, und man darf auch nicht vergessen, dass das ganze LMDH-Thema jetzt sogar auf der Kippe steht, weil jetzt alle gesagt haben, Budgets werden weniger, Sponsoren werden weniger und einen Hybridantrieb in die DPIs einzubauen, ist eigentlich völliger Wahnsinn. Können wir nicht einfach das DPI-Konzept als DPI 2.0 mit einer schlankeren Kostenstruktur als relaunchen. Also so weit sind die Gedanken. Deswegen ist jetzt auch diese Idee, das schon in diese Ballon, diese Erfolgshandicaps mit einzubauen und in die WEC mit einzubringen, weil ja Toyota durch den Wegfall von Ginetta und Rebellion gar keine Gegner mehr hat. Eigentlich die letzte Hoffnung, die IMSA und WEC haben. Ne?
Ich kann aber noch, ich akzeptiere aber völlig noch ein Jahr LMP1, besonders jetzt in der Corona-Zeit. Das hat für mich alles dieser Drang nach, komm, es muss noch was Neues kommen. Nee, es muss einfach überleben, damit wir das Neue haben können. Also ich akzeptiere das komplett. Also wenn wir jetzt noch ein Jahr haben, das ist egal. Wir haben noch Interesse in der LMP2 und GTI Pro. Es ist egal.
Aber es wäre halt schon schade, wenn wirklich, also gehen wir davon aus, die DPIs können nicht fahren, Toyota macht aber weiter, was gesetzt ist, dann hätten wir nur die beiden Toyotas gegeneinander. Weil Stand jetzt ist Collis nicht dabei. Und das ist halt, also dann brauchst du es nicht mehr als Klasse bezeichnen. Das sind einfach nur 2 Toyotas, die mitfahren, weil sie Bock drauf haben. Dann kannst du kannst du auch einbremsen und LMP2 mitfahren lassen. Das kommt dann dasselbe hinaus.
Ah ja.
Weiß ich nicht.
Aber was machst du denn sonst? Weil
das ist schwierig.
Kann ich jetzt nicht sagen, okay, mach halt 2 LMP2 Spitzenklasse oder ich meine, kannst du dann sagen, okay, bremse die Toyota so sehr, dass die, wenn sie Ausfall oder Probleme haben, dass ein LMP2-Auto gewinnt oder das ist schwierig. Aber jetzt, das ist, um jetzt ein bisschen positiver zu stimmen, weil ich meine, wir sind ja schon eine Stunde dabei, aber ich wollte es nur zum Schluss ganz kurz reinquetschen, weil heute habe ich das gelesen, sogar vor ein paar Stunden auf motorsport.com. Gary Watkins, schreibt auch für Motorsport Magazine in Großbritannien, der ist ein sehr guter Journalist. Hat sehr viele Kontakte in der Motorsport- und Sportwagenwelt, hat mit Ferrari gesprochen und die Tür ist noch offen, angeblich, für einen Le Mans Hypercar.
Das deckt sich mit dem, was wir in den letzten Podcasts schon mal hatten, dass Ferrari zu viele Ingenieure hat, die in der Formel 1 abgezogen werden müssen und die irgendwo vertraglich aber noch gebunden sind.
Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen für eine Ferrari-Mannschaft, die sie hatten Erfolg letztes Jahr in der Formel 1, aber mit einem Motor, der offenbar die Regeln verstoßen hatte. Weil das wurde, da wurde eine Geheimvereinbarung geschlossen, die niemand kennt da die Details. Es wurde verboten und jetzt sind sie auf einmal grottenschlecht. Woran hat es gelegen? Da war irgendwas.
Und was wir halt auch festhalten können, es ist mehr als nur ein Gerücht. Das Hypercar von Ferrari wird kommen. Nicht, weil ich Ferrari mag, sondern einfach betrachten wir die Faktenlage.
Ja.
Ferrari hat gesagt, GTE Pro über 21 hinaus machen sie nicht. GTE Pro ist zu Ende, die Klasse ist tot und die wollen aus der GTE Pro raus. Wollen aber in der WEC, werden in der WEC bleiben. Das haben sie auch gesagt. Sie hatten sich eigentlich auf LMDH festgelegt, da die ganze LMDH-Geschichte jetzt vermutlich aber wohl nicht mehr so kommen wird, durch Corona beflügelt, was die amerikanische Seite erklärt, ist klar, die wollen Kosten sparen und die haben ein funktionierendes Konzept, warum sollen sie es umstellen? Bleibt gar nicht viel Option. Die haben Ingenieure, die verbaut werden müssen. Das heißt, du hast die Ingenieure, du hast das Hypercar-Konzept, du hast die Fahrer, die frei werden, du hast sogar ein Einsatzteam, was frei wird, du hast noch Erfahrung von Zettilar, was du teilweise so ein bisschen schon LMP2, Werksunterstützung, so ein bisschen Wissenstransfer mit rübernehmen kannst. Du hast ein perfektes Umfeld, um 22, 23 ein Auto hinzustellen. Du hast alles da. Es ist nur eine Frage der Zeit und ich denke, die WEC wird es möglich machen, dass Toyota gegen Ferrari fahren wird, dass du mindestens zwei Starter hast für 22. Also ein Klickenhaus mit dabei sind es drei.
Noch ein Punkt, den ich noch, nur noch, ich füge das noch hinzu, in diesem Artikel interessantes Info, was angeblich schon draußen war, aber ist mir neu. Ferrari hat keine Interesse mehr an LMDH, weil sie haben das an eine Bedingung geknüpft. Und diese Bedingung ist, das muss ein reines Ferrari sein. Das heißt, Chassis ist Ferrari. Und das ist das ist verboten in LMDH, weil eben LMDH von den LMP2-Autos abgeleitet wird. Und da sind die
Kostenreduktion.
Die vier Chassisbauer sind erlaubt und da kann man dann diese, wie in DPI, kann man die Karosserieteile daran stecken, wie Mazda es gemacht hat, wie Acura es gemacht hat. Das sieht dann doch recht cool aus und da kann man die Autos auch unterscheiden, aber unter der Haube ist es dann auch wieder nur ein anderes Auto. Die könnten dann ein Chassis natürlich von Dallara kaufen. Dallara ist italienisch, aber Dallara ist eben auch ist nicht gleich Ferrari. Es ist eine andere Firma, eine andere Geschichte.
Ja,
und nur noch, vielleicht zum Schluss, jetzt als Schlusswort. Ich werfe nur eines in den Raum. Erster Le Mans-Sieg für Scuderia Ferrari 1954. Es ist ja nicht, sagen wir jetzt keine runde, sagen wir 50 Jahre oder sowas Geschichte, aber es sind doch 70 Jahre oder wird es 70 Jahre alt sein.
Und was feiert Ferrari aktuell? Haben sie groß gefeiert? Die haben 70 Jahre gefeiert. Ja, die feiern immer diese Zahlen, diese runden Zahlen, 70 Jahre, 90 Jahre, weiß der Teufel, aber das feiert Ferrari immer.
Ich denke auch, das wäre vielleicht, auch wenn sie jetzt prüfen, was kostet jetzt LMH, kann das jetzt ein zweiter Standbein sein? Können wir dadurch irgendwie einen Fokus von Formel 1 weglenken, dass da nicht so viel Druck herrscht?
Und wir müssen, auch Entschuldigung an alle, die jetzt nicht noch zuhören, aber wir müssen es gerade verlängern, weil 2024 tritt die neue Stufe vom Reglement in Kraft. Ab dann darfst du Wasserstoffmotoren verbauen für den Hypercars.
Okay.
Und das ist das Timing, wo auch Peugeot ja drauf hinzielt, weswegen Peugeot ja auch eigentlich einen Hypercar bauen will. Weil das Wasserstoffthema der nächste große Renner ist und alle wollen jetzt den Wasserstoffanschluss nicht verpassen. Und Ferrari hat keine Elektroautos im Angebot. Die warten auf das Wasserstoffthema, bis es serienreif ist. Das läuft Hand in Hand. Okay. Das wird kommen. Das wird kommen.
Naja, ich sag mal, ich habe jetzt mein Finger nicht am Puls von diesen Straßenentwicklungen, aber du sollst auf jeden Fall mich informieren. Du bist da besser informiert als ich, was das angeht, weil ich habe da keine Ahnung. Aber ja, cool, das klingt echt interessant, weil ja Porsche hat ja zum Beispiel auf die Elektroseite so richtig viel Entwicklung gemacht. Schon vor 10 Jahren gab es Hypercars mit Elektro-Hybrid-Sachen drin.
Richtig.
Und jetzt haben sie ja Formel E aufgebaut als Standbein und Audi ja auch und Jaguar auch.
Und das ist der Punkt. Alle rennen sie dem Elektrozug hinterher, aber die ganzen asiatischen Hersteller sind so viele Jahre voraus, du kommst nicht mehr hinterher. Und das hat auch Ferrari eingesehen. Deswegen sagen die, die haben jetzt ja erstmals ein Hybridauto rausgebracht, glaube ich, war es gewesen. So ein Hybrid-Sportwagen, Supercar. Und haben gesagt, das ist so das höchste der Gefühle, was wir noch als Bedingung stellen können. Viel mehr ist nicht. Elektro ist nicht Ferrari, das ist nicht die DNA. Du brauchst einen Motor, der richtig Krach macht, der Verbrennung, den musst du fühlen. Deswegen, die entwickeln im Hintergrund einen Wasserstoff, würde ich meinen Hut drauf verwenden.
Und wurde nicht in der Corona-Pause jetzt nicht entweder angefangen oder haben sie das abgeschlossen mit der Wasserstoff-Tankstelle oder Tanksystem?
Die ist fertig, genau. Die ist fertig, die ist einsatzbereit, ab jetzt.
Also die haben schon, ich finde, wenn ich mir jetzt in der Lage von den WEC-Leuten versetze oder von der ACO besser gesagt, sie haben ja erkannt, sie doch ein bisschen langsamer oder für mich eigentlich auch recht schnell, okay, Elektro, wir können da nicht mithalten. Formel E hat da die besseren Karten, die ziehen auch die Mannschaften an, die Werksmannschaften, die Hersteller. was können wir anders machen? Wasserstoff. Und das haben, die haben gleich Commitment gemacht. Ja, wir bauen das, wir machen das. Die einzigen, die das machen, weil Wasserstoff für meine Begriffe ist auch jetzt nicht so beweglich wie Elektro. Du kannst ja überall quasi aufbauen.
Richtig.
Kannst, Formel E kann ein Straßenrennen quasi überall machen, in jeder Stadt der Welt.
Oh, richtig.
Wasserstoff aber nicht, nicht so leicht, weil da brauchst du ja auch die, die Systeminfrastruktur für Tanken und alles unter Druck, nehme ich an.
Richtig, genau so ja, ist es.
Also da könnte das jetzt, vielleicht dieses, jetzt, dieses Long Game könnte sich doch auch als erfolgreich dann herausstellen.
Und das erklärt auch, warum die WEC trotzdem am LMH-Konzept festgehalten hat. Ja. Dass die Krise jetzt das Thema beflügelt, ist echt ein Glücksumstand. Aber halten wir fest, es gibt zwei weitere Hersteller, die bei der Forschung sehr weit vorne dran sind, wo man es auch weiß. Das ist einerseits Toyota, die schon Straßenfahrzeuge verkaufen und deswegen nur WEC weitermachen, weil die den Wissensvorsprung in der WEC nicht verlieren wollen, weil die genau wissen, wir brauchen den Wasserstoff und diese Synergien, wie wir jetzt für Hybrid haben, und das wird unser Thema. Und Peugeot ist dabei. Die haben eine Elektrobasis, die passt, aber die brauchen noch die Wasserstoffkomponente, um den Verbrenner zu ersetzen, damit du ein richtig schönes Wasserstoff-Elektro-Hybrid-System hast. Und damit die PSA-Gruppe an sich, die arbeiten darauf hin. Ohne Grund kommen die nicht nach Le Mans 2022, 2023. Und mit den drei Herstellern kannst du auf jeden Fall bis 2024 rechnen. Auch wenn es ein bisschen dauert und wir einige vielleicht maue Jahre haben.
Ja.
Aber es, in die Richtung wird es sich entwickeln. Die drei Hersteller würde ich aktuell einsetzen.
Ach Mann, ja, oh, da freue ich mich eigentlich auch sehr drauf jetzt, wie das kommt. Weil ich habe das Gefühl, wir stehen vor einer, ja, wir sind sowieso im Umbruch gerade.
Ja.
Als Gesellschaft, als ganze Welt quasi. Und ich habe das Gefühl, in unserer kleinen WEC-Welt, in unserer kleinen Sportwagen-Endurance-Welt kommt doch um die Ecke irgendeine Riesenveränderung, die keiner erwartet hat. Und ja, ich meine, du sagst, oh, Wasserstoffauto, das, es weiß keine Sau, was das, wie das aussieht. Ne? Es weiß niemand. Das ist so geheimnisvoll irgendwie. Und viele Hersteller haben ja gesagt, also BMW hat es seit Jahren gesagt, die prüfen das, das ist ihr nächster. Nach ja. Elektro ist das ihr nächstes nächster richtig. Gang. Audi, ich denke, Audi wird mehr relativ schnell wieder zurückkehren. Wenn sie ein neues System aufgebaut haben, wenn sie irgendwas gefunden haben, was für ihre Marke Sinn macht, dann werden die vor Porsche zurückkehren, meine Meinung nach.
Und letzter Punkt, was auch für einen schnelleren Einsatz von Wasserstoff spricht, ist eine Nachricht, die ich heute gelesen habe. Sie haben es geschafft, dass du die Tanks in den Autos nicht mehr unter Druck halten musst, das Wasser muss nicht mehr unter Druck stehen. Die haben eine Metallhybride, nennt sich das, entwickelt, die funktioniert so ein bisschen wie so eine Lunge. Und die können den Wasserstoff einsaugen und dadurch kannst du doppelt so viel Wasserstoff speichern und der brauchst keinen Druck, sondern das wird gebunden in diesem Metall. Und da kannst du doppelte Leistung, waren bis jetzt 400 bis 500 Kilometer möglich, Reichweite mit einer Tankfüllung kannst du wohl mit diesem Metallhybride bis zu 1000 Kilometer Reichweite mit einer Tankfüllung Wasserstoff rausholen. Und das breche ich jetzt mal auf Le Mans runter, was du da für Möglichkeiten entwickelst. Einzigster Haken an der Sache, du brauchst zwischen 90 und 180 Grad Betriebstemperatur, damit der Tank das in den Motor überführen kann. Das ist der einzige Knackpunkt bei der Geschichte. Und genau da setzt Le Mans an. Dort werden die Innovationen gebaut, die du für die Straße brauchst.
Und wenn, ja, wir reden ja von den Herstellern, die da noch kommen können. Aber Toyota ist ja noch dabei. Man fragt sich vielleicht, warum? Ach ja, warum genau bleiben die bei Hypercar? Es ist doch keiner mehr da. Es ist ja niemand mehr da, der da mitmacht. Die haben ja dieses Jahr ihre Wasserstoffautos. Wie heißt das Ding?
Mirai
heißt es, glaube ich. Ja, Mirai, genau.
Genau.
Ja, das ist genau das, was. Das ist mit Elektro, glaube ich, auch so mit dabei und so. Aber
du hast einen Elektromotor, der quasi die Räder antreibt, ja. Und der wird aber befüllt von einem Wasserstoff, dass du keinen Elektroakku mehr hast und da diese riesengroße Umweltbelastungskomponente rausfällt.
Das ist für mich die Antwort. Und man muss auch sehen, nicht was sie sagen, die Hersteller, sondern was sie tun. Ja. Und alle, als alle abgehauen sind und wollten Formel E machen, okay, ziemlich eindeutig. Warum hat das Toyota nicht gemacht?
Weil die genau wussten, dass so die Zukunft ist. Und die haben, warum baut die WEC und der ACO in Le Mans eine Wasserstofftankstelle? Ja. Weil Toyota gesagt hat, wir bleiben dabei, wenn wir diese Technologie irgendwo erforschen können. Und Le Mans hat schon immer Forschung und Entwicklung betrieben.
Ach, spannend.
Ich denke, damit machen wir heute wirklich Schluss. Wird auf jeden Fall nochmal Thema für den nächsten Podcast. Wenn es ein paar Updates dazu gibt, machen wir auf jeden Fall nochmal so eine Zukunftsausblickstechnologiefolge.
Ja. Das kann man ja auch, das ist immer, ich denke für euch Zuhörer ist auch interessant, da einfach Perspektiven zu hören und mal einfach ein paar News-Sachen zusammenstellen und schauen, was so sich, wie es sich entwickelt hat. Weil wir schauen ja alle gerade jetzt schauen wir alle sehr gerne nach vorne. Ich wollte noch was sagen, mit Le Mans, wir glaube ich, habe im letzten Podcast auch angesprochen, wir werden vielleicht da was anderes probieren, da halten wir euch auf den Laufenden, dass wir mal live zum Rennen mal was probieren. Auf jeden Fall schaut beim Facebook und bei Instagram vorbei, da werden wir das verkünden und mal schauen, wie das dann aussieht und wo. Aber ansonsten, das war's für uns. Wir hören uns dann doch, denke ich, recht zeitnah, entweder vor oder nach Le Mans. Wir freuen uns auf das Rennen und freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dahin.